Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Nummer 3 in unserer Reihe Plot, die Reihe über die Gleichnisse Jesu. Einige dieser Geschichten, die Jesus da erzählt hat, haben 2000 Jahre überdauert. Also alle man weiß nicht, ob alle überdauert haben. Vielleicht hat er mehr als die erzählt. Aber einige von denen sind schon ziemlich berühmt geworden, selbst wenn man jetzt die Bibel gar nicht so kennt. Die wir jetzt angucken, sind nicht alle total berühmt. Sie sind so mittelberühmt. Es sind Kurzgeschichten, auch heute wieder. Heute müsste man sogar fast sagen, so wie letztes Mal, super Kurzgeschichten. Also jede Geschichte besteht aus einem Satz. Also schon richtig kurz. Letztes Mal, weil die Predigt heute ein bisschen mit letztem Mal zu tun hat, sage ich da kurz was zu. Letztes Mal ging es um einen Typen, wenn ihr hier wart, hier drüben stand so ein Tisch mit Akten und so und einem Computer und einem Telefon. Da ging es um einen Typen, der sich überlegt zu bauen, ein Haus, und das durchkalkuliert. Und hier drüben war so ein Tisch mit, da lag ein Schwert, und Kartenmaterial und ein Risikospiel. Da ging es um einen König, der entscheiden muss, mobilisiere ich meine Truppen für einen Krieg oder sollte ich Friedensverhandlungen führen, weil das, was ich da investieren kann oder einsetzen kann, reicht nie, um zu gewinnen. Also beides Leute, die abwägen mussten, ob sie sich ihr Vorhaben leisten können, ob die Ressourcen ausreichen. Und die Message, die Jesus da transportierte, war: Überleg dir gut, ob du mir nachfolgen willst, weil das hat seinen Preis. Kalkuliere das nüchtern wie so ein Bauherr oder so ein König. Denn diese Sache mit Gott kostet dich was. So, jetzt, das war die Message, das für mich jedenfalls ernüchternde, ich weiß gar nicht wieder, wie ernüchternd das bei euch rüberkam, aber war die Tendenz darüber hinaus, also über die reine Message hinaus, die Tendenz, die Jesus dem Ganzen gab, nämlich die Tendenz war so ein bisschen eher davon abzuraten. Also er sagte nicht nur, überleg dir das gut und dann mach es, sondern eher, wenn du dir das nicht gut überlegt hast, lass es lieber sein. Es war diese Tendenz mehr. So, heute ähnliches Thema, ganz anderes Thema. Also ein ähnliches, aber trotzdem ein ganz anderes. Wieder werdet ihr zwei Leute kennenlernen, die einen riesigen Preis bezahlen, aber die Tendenz ist heute eine ganz andere. Die beiden sind nämlich Glückspilze, Hauptgewinner. Die Story handelt auch überhaupt nicht von nüchternem Abwägen, sondern eher von zwei Leuten, die sehr enthusiastisch handeln, fast elektrisiert aus dem Häuschen. Die handeln sehr radikal, auch logisch, schon auch logisch, aber sozusagen aus der Kraft einer unverhofften, glücklichen Fügung heraus. So, der eine findet einen Schatz, der andere findet eine kostbare Perle. So, bevor wir uns die Story anhören, einige von euch kennen die ja wahrscheinlich schon, es sind wie gesagt extreme Kurzgeschichten, sage ich nochmal was Grundsätzliches zu dieser seltsamen Angewohnheit Jesu, überhaupt Geschichten zu erzählen. Haben wir bis jetzt jedes Mal gemacht, bisschen kurz was sagen. Warum nutzt Jesus diese Methodik des Storytelling, die er like a boss beherrschte? Ich habe letztes Mal schon was dazu gesagt, Matze wahrscheinlich beim ersten Mal auch. Heute noch was, ein bisschen was anderes, habe ich bis jetzt so noch nicht gesagt, aber wichtig für heute. Ich fange so an. Letzte Woche traf ich einen alten Freund, der zurzeit auf einem anderen Kontinent lebt. Aber mal wieder jetzt für ein paar Wochen hier in Deutschland ist und jetzt vorbeikam und so. Was macht man dann, wenn man sich länger nicht gesehen hat und der andere auch jetzt in einer völlig anderen Kultur als bisher lebte? Man will wissen, wie es dem so geht, wie ist da das Leben, wie ist das in dieser anderen Kultur, sich zurechtzufinden als Deutscher. Er arbeitet dort als Lehrer. Ja? So, und jetzt sagt er, nun, es ist sehr, sehr anders. Also anderer Kontinent, das ist nicht Österreich, ne? Sondern schon richtig woanders. Wenn ich gerade jetzt nicht im Busch in Lehmhütten, aber ich sag mal nicht wo. Er sagte aber, es ist sehr, sehr anders. Du bekommst das vorher 100 Mal erzählt, wie anders das ist, aber erst wenn du da bist, merkst du, boah, so ist es also. So. Und jetzt versucht er aber natürlich trotzdem, genauso wie man das mit ihm gemacht hat, mir irgendwie rüberzubringen, wie ist es denn? Ja? Wie ist das Leben da? Wie ist das Lehrerdasein? Mir irgendwie das zu erklären. Und was tut er? Er erzählt Geschichten. So. Erlebnisse, Beispiele aus seinem Schulalltag. Ne? Fängt dann meistens so an, Christoph, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich übertreibe jetzt nicht. Ja? Kein Scherz, aber wenn, und dann erzählt er. So. Letzte Woche zum Beispiel, und dann erzählt er. Und wir lachten einen Tag über die verrücktesten Stories. Er ist zum Glück jemand, der echt auch gut im Storytelling ist. Ja? Also ganz egal, was er erzählt, das ist einfach schön zuzuhören. So. Und was er dann auch macht, also Beispiele oder Vergleiche. Also so, das ist ungefähr so, wie wenn du hier, ja, also wenn du da unten das und das machst oder sagst, dann ist das so, wie wenn du hier das und das machen würdest. Also ein Beispiel war, wenn du da zum Geburtstag eingeladen wirst und absagst, selbst wenn du überhaupt nicht kannst, du sagst niemals ab. Wenn du absagst, ist das wie wenn du der Person ins Gesicht sagst, zu dir würde ich nie auf den Geburtstag gehen. Das heißt, du sagst zu, auch wenn du nicht weißt, auch wenn du weißt, dass du nicht kannst. So macht man das. Man geht dann auch nicht hin. Man sagt auch nicht ab dann vorher, ich kann doch nicht oder so. Ja, da muss man erstmal wissen. Also es ist wie, eine Absage wäre wie fast wie eine Ohrfeige hier. Also er benutzt Vergleiche. So, weiß ich jetzt, wie es ist, in diesem Land zu leben? Nein, wahrscheinlich weiß ich das immer noch nicht richtig. Aber seine Erzählungen, seine Vergleiche helfen, die schenken mir eine gewisse Vorstellung. So. Sowas Ähnliches macht Jesus mit seinen Gleichnissen. Er läuft durch das Palästina des ersten Jahrhunderts und er redet zu den Leuten von einer anderen Welt. Von etwas, was sie nicht kennen, von was sie schon gehört haben, wonach sie sich auch sehnen, wovon sie aber seiner Meinung nach eine ziemlich falsche Vorstellung haben. Und er nennt diese Welt, die nennt er nicht so, dieser Begriff gab es schon, ja, aber er redet vom Himmelreich. Das Himmelreich. Und das ist wirklich eine andere Kultur. Manchmal wird es auch übersetzt mit Reich Gottes oder Königsherrschaft Gottes oder neue Welt Gottes oder so. Dieser Begriff ist hier schon oft gefallen in der City Church, einfach weil das Thema Jesu war, über das Himmelreich zu reden. Und wir betonen dann jedes Mal, wenn ich das Wort benutze, betone ich das, zu sagen, er dachte dabei nicht an das Jenseits, ja, an so einen Himmel, wo du irgendwann hoffentlich mal hinkommst, sondern an eine Wirklichkeit, die in diese Welt reinbricht und sie verändert, die schon nicht von dieser Welt ist, aber die in dieser Welt schon erlebbar ist. So, Jesus sprach vom Himmelreich als von etwas, wo er zu Hause ist, was er kennt, ja, was er mitbringt sozusagen. Er hatte die Vorstellung, den Glauben, und das versucht er zu transportieren, das Himmelreich kommt durch mich, jetzt. Da, wo ich bin, da ist Gott. So. Und das Himmelreich ist eben das, wo Gott seine Präsenz zeigt. Aber das ist was ganz Fremdes, das kennt ihr so nicht. Es läuft im Himmelreich ganz anders als bei euch. Und darum, um das Menschen vor Augen zu malen, wie das ist, das Himmelreich, und wie das ist, wenn das Himmelreich kommt, oder wie Gott ist, ja, erzählt er Geschichten. Mit dem Himmelreich ist es wie mit. Und dann nimmt er eine Geschichte aus der Lebenswelt der Leute. Das Himmelreich gleicht etwas, was ihr kennt. Es ist nicht genau so, aber das ist ein gutes Bild für das, wie es ist. So, er benutzt also wie mein Freund Vergleiche aus unserer Welt, um eine andere Welt zu erklären. Und jetzt schauen wir uns das Gleichnis an, diese zwei Gleichnisse von heute. Und die fangen genauso an. Mit dem Himmelreich ist es wie mit.
Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine Perle.
Ja, ich habe beim ersten Mal schon gedacht, ob das schon an Sachbeschädigung grenzt, was da passiert. Aber wir wollen mal hoffen, dass die Ernten trotzdem halbwegs gut ausfallen. So ist das, wenn ein Kinder- und Jugendpsychotherapeut und ein Theologe zusammen auf einem Acker arbeiten. Ja, dann, so. Wenn Jesus vom Himmelreich redet, ja, dann Und nach einem Vergleich, ich stelle mir vor, wie Jesus sich überlegt hat, wie könnte man das sagen? Ich glaube nicht, dass Jesus das unbedingt spontan durchs Hirn ging, was er da erzählt, sondern er sich das vielleicht auch überlegt hat. Was für Geschichten. Ja, wenn Jesus überlegt, wenn vom Himmelreich, wenn ich davon rede, was für einen Vergleich nehme ich? Wie ist das mit Gott? Ja, wie ist das, wenn Gott Menschen findet? Dann sagt er, das ist so, wie wenn einer einen sagenhaften Schatz findet. Das ist so, wie wenn einer eine Perle findet, wie er sie in dieser Qualität noch nie zwischen den Fingern hatte. Wir steigen jetzt am Anfang erstmal wieder in die Geschichten selbst ein, versuchen zu verstehen, was Jesus sagen will. Und dann gucken wir in einem zweiten Teil, was bedeutet jetzt das für uns so. So, das ist ja wieder ein Doppelgleichnis, ne? Wenn man sich die beiden Seiten anguckt, eigentlich hätte ich die beiden Dinge hier direkt andersrum hinstellen müssen, aber egal. Dann sieht man so ein bisschen, der Aufbau beider ist ähnlich. Ja? Da sind sogar Formulierungen gleich. Verkaufte alles, was er hatte oder so. Ja? Da sind einzelne Formulierungen gleich. Die Handlung und das Thema ist dasselbe. Ja? Einer, der was findet und dann alles verkaufen muss, um es zu bekommen. Also ein Doppelgleichnis. Also das hat Jesus höchstwahrscheinlich so miteinander erzählt. Man könnte auch sagen, man könnte noch überlegen, hat Matthäus die beiden Gleichnisse gefunden und dann gedacht, oh, die passen super zusammen, die setze ich so zusammen nebeneinander. Aber wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich hat Jesus das genau so erzählt. So, eine wichtige Regel bei Doppelgleichnissen ist, die Message, das, was Jesus sagen will, liegt in der Übereinstimmung. Also Jesus will eigentlich nur eine Sache sagen. Ja, nicht zwei Sachen. Aber er sagt eine Sache so ein bisschen aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Das hilft einem, die eine Sache besser zu verstehen. Auch ganz wichtig, wenn man überhaupt Gleichnisse verstehen will, habe ich letztes Mal schon gesagt, aber es besteht ja die Gefahr, dass ihr vielleicht mal ganz eigenständig ein Gleichnis lest. Ja, deswegen sage ich jetzt so, ist keine Gefahr, das solltet ihr tun. Bei Gleichnissen ist es ein guter Tipp zu sagen, einfach zu denken, einfach denken. Also die Hörer damals waren auch ganz einfache Leute. Das, woran die Hörer beim Hören wahrscheinlich als erstes dachten, das ist manchmal für uns nicht ganz einfach, da müssen wir ein bisschen überlegen, was ist das wohl für die Leute damals gewesen, ne? Aber sonst das, woran die als erstes dachten, das ist wahrscheinlich das, was Jesus sagen wollte. Also nicht irgendwie so, ja, man könnte das Gleichnis aber auch noch ganz anders verstehen. Wahrscheinlich das, was man als erstes denkt. Also, nehmen wir die erste Geschichte. Hauptfigur ist da ein Mann, der einen Schatz findet. Und jetzt kann man fragen, ja, was ist das für ein Mann? Im griechischen Text steht da sogar ein Mensch, steht gar nicht Mann. Woran dachten die Leute? Wahrscheinlich dachten sie an Mann. Wer da auf dem Feld arbeitet und so. Ne? Aber gut, erstmal hier irgendein Mensch. Dann, wenn man das Gleichnis hört und sich überlegt, was haben die ersten Hörer gedacht, als sie das hörten, dann kann man relativ bald auch sagen, na klar ist, es ist einer, dem der Acker nicht gehört. Das müsst ihr ja nicht kaufen. Außerdem ist klar, um diesen Acker zu kaufen, muss er alles verkaufen, was er hat. Er ist also nicht besonders reich. Er ist aber auch nicht bettelarm, sonst hätte er nämlich nicht genug. Und er scheint auf diesem Acker zu arbeiten. Wird ja nicht gesagt, aber was denkt man als erstes? Man buddelt in der Regel nicht einfach mal so auf Äckern rum, außer man macht Videos. Ne? Aber sonst macht man das in der Regel nicht so sehr. Wahrscheinlich arbeitet er auf diesem Acker. Gut. Jetzt ist es so, dass ein Mann auf einem Acker arbeitet, der ihm nicht gehört, ist zur damaligen Zeit völlig normal. Es gab natürlich Bauern, denen gehörte das Land und so, aber der Kleinbauer war oft, konnte nicht anders, als das Land nur zu pachten. Um es dann zu bewirtschaften. Man könnte noch denken, vielleicht war es nicht ein Kleinbauer, sondern nur ein Tagelöhner, ja, der also angeheuert wurde von einem Bauern, um jetzt auf dem Acker zu arbeiten. Aber dann hätte er, das hätte der damalige Hörer gedacht, dann hätte er nicht genug Knete, wenn er alles verkauft, um den Acker zu kaufen. Ein Tagelöhner, der kam gerade so über die Runden. Also, wenn der Hörer sich das damals anhörte, dann bildete sich in ihm wahrscheinlich das Bild von einem Pächter, der auf dem von ihm bearbeiteten, aber ihm nicht gehörenden Land jetzt einen Schatz findet. Ja? Übrigens, das ist für die Message zu verstehen alles nicht so wahnsinnig wichtig, eher um sich in die Geschichte reinzudenken und um die Geschichte zu verstehen, ist es nicht unbedingt wichtig, aber um sie zu fühlen. Ja? Kann man sich auch nochmal überlegen, wie findet man eigentlich einen Schatz beim Arbeiten auf dem Acker? Ja? Wie kann man sich das wohl vorstellen? Das Wahrscheinlichste ist, was sich im Kopf bildet, ist beim Pflügen. Ich kannte mal einen, der war so Hobby-Archäologe, der sagte, oh, er geht oft auf Äcker, besonders in bestimmten Regionen Deutschlands, wo die Römer gewesen sind. Da findest du immer irgendwelche Scherben aus der Römerzeit. Ich schätze jetzt nicht gerade, aber Scherben aus der Römerzeit und so. Haben wir sogar mal zusammen ein bisschen gemacht. Mittelmäßig spannend, aber gut. Und jedenfalls, er sagte, das Äcker, ja, die buddeln halt auch immer schön mal die 50 Zentimeter R3 wieder nach oben. Also da ist die Chance dreimal höher, 20 mal höher, dass du was findest. Äcker nicht schlecht, um Schätze zu finden. So, also, wie stellen wir uns das jetzt vor, ja? So innere Bilder. Der Mann ist also beim Pflügen, irgendwie Ochse da davor, ne, und dann dieser Holzpflug dahinter und dann irgendwann klonk. Ja. Wahrscheinlich denken sie, oh, scheiße, Stein oder so, vielleicht noch Holzpflug halb zerbrochen, Ochse umgefallen. Nee, Ochse wahrscheinlich nicht umgefallen. Ochse so halb nach rechts so, und dann hat es das noch so ein bisschen. Und dann wischt er da am Boden rum und plötzlich, ey, irgendwie Schatz. Ja, so. Oder vielleicht hat die Kiste auch ein bisschen zertrümmert, wahrscheinlich ja, ne? Und hier Goldmünzen. Wenn ihr wisst, was hier drin ist, Wahnsinn. So, also, so. Und was macht der gute Mann? Das einzig Logische nach dem ersten Schrei, er wieder zu, ja, schauen und sich überlegen, dieser Schatz gehört mir nicht, aber diesen Schatz muss ich haben. So. Jetzt ist das ja für uns so, vielleicht klingt so ein bisschen Schatz finden, ja, also, das ist kein Gleichnis, das ist fast mehr Märchen. Ja, das ist ja sagenhaft, der findet schon einen Schatz. Also im Grunde spielt diese Geschichte schon im Alltag der Leute. Natürlich nicht bei etwas, was in diesem Alltag oft vorkam, äußerst selten, genauso selten wie bei uns, aber nichts, was irreal ist, was nie vorkommt, also was völlig utopisch ist. So. Denn tatsächlich haben die reichen Leute damals auf diese Art und Weise oder ähnliche Art und Weisen Besitz, der irgendwie in Barmitteln da war, ja, oder in Kunstgegenständen oder was auch immer, gesichert. Also was machst du in einer Welt, wo es keine Banken gibt? Dafür aber Wegelagerer, Diebe, Plünderer, ganz großes Problem. Und in unsicheren Zeiten, und das waren unsichere Zeiten, in denen Jesus da lebt, musstest du dein Vermögen verstecken, außer du warst so mächtig, dass du das richtig schützen konntest, ja, mit Leibwache oder was, so. So, also, wir haben heute kaum noch viel Geld zu Hause. Also, selbst jemand, der reich ist, sieht ja selten mal mehr als ein paar tausend Euro. Wenn er doch ab und zu mehr sieht in Koffern oder so, dann kann man sich fragen, wie verdient er sein Geld oder so. Aber ich habe mal 1 Million auf einem Haufen gesehen. Das, tatsächlich, aber mit Anfassen. 50-Euro-Scheine. Könnt ihr euch vorstellen, mit was für Kreisen ich verkehre. Aber ist auch schon länger her. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, diese 1 Million, da war schon so ein Haufen, so, die hätte ich jetzt zu Hause, keine Bank, ja, also das lässt ja nicht einfach. Was machst du jetzt damit, dass das halbwegs sicher ist, so? Wie diese Menge sichern, wenn es keine Bank gibt? Vergraben war also tatsächlich üblich und vor allen Dingen außer Haus, wenn es um Plünderung ging, ja. Wenn Plünderung anstand, ja, dann suchst du natürlich in der Hütte da. Da ist ja ganz egal, ob der Mann zu Hause ist, ne? Da wird die Hütte umgegraben. So. Und deshalb werden heute auch immer noch Schätze gefunden. Ja? Ich habe mal ein bisschen recherchiert. 2008, Schmallenberg, NRW. Ein Junge, zuerst denkst du, so findet man doch keinen Schatz. Doch, beim Spazierengehen mit den Eltern, gelangweilt hinterher, sieht er daneben was glänzen, denkt, es wären Schokotaler und findet 120 Silbermünzen aus dem 17. Jahrhundert. Also war die oberste war wohl ganz oben, dann oh, immer mehr und so. Ja. So, irgendwie in so ein Tongefäß da verbuddelt. Vielleicht Diebesgut, sagt man sich heute. Also wenn man neben einem Feldweg was verbuddeln, Diebesgut, was auch immer. Oder in Kellern alter Häuser, hört man ja manchmal. Ne? Einer legt irgendwie den Keller tiefer von seinem Haus aus dem 15. Jahrhundert. Münzfund. In Sachsen findet ein Mann Mitte der 90er den Schatz der Wettiner in einem Wald bei Dresden. Millionen wert, Ende des Zweiten Weltkriegs von diesem, was ist das? Irgendwie so ein Adelshaus, ja. Eben, weil Plünderung anstand, die Sowjets kommen, in mehreren Kisten in einem Wald vergraben. Die Sowjets haben trotzdem, weil der Hausmeister gepetzt hat, die meisten gefunden, aber drei nicht. Und die findet dieser Mensch da 2005. Also einen Millionenschatz. So. Gab für ihn auch Probleme, weil er hätte in dem Wald nicht suchen dürfen damit. Aber gut, mit diesen Metalldetektoren. Ne? Jedenfalls, was ich sagen will, die Geschichte ist keine Fantasterei. Sowas gibt's. So. Schätze vergraben war in anderer Zeit beinahe üblich. Und manche gerieten in Vergessenheit und manche liegen heute noch da. Man sagt irgendwie, habe ich irgendwo gelesen, dass in Deutschland noch paar Tausende von Zentnern Gold und Silber irgendwo liegen. Also, vielleicht kleine Motivation, zur Gartenarbeit oder zum Spaziergang mit Kindern. Such doch mal nach einem Schatz. Der Typ jedenfalls damals findet während seiner Arbeit einen Schatz im Acker. Kommt vor, höchst selten, aber wenn es vorkommt, das will Jesus sagen, ist es die Sternstunde deines Lebens. Und deswegen macht er das Loch wieder zu, geht nach Hause, verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Bringt sich in den Besitz dieses Schatzes und der macht ihn zum reichen Mann. Steht auch nicht da, ne? Aber so stellt man sich das vor. Nicht irgendwie so ein Schatz, der gerade so aufwiegt, was er für den Acker ausgibt, so. Das ging heute natürlich so nicht mehr, ne? Der Schatz würde dir nicht gehören, nur für alle, also manchmal gibt es Finderlohn, aber auf jeden Fall gehört das, was du da findest, erstmal dem Besitzer, wenn der noch da ist, oder eben dem den Behörden. So. Die erste Geschichte, diese Geschichte hier, spielt also wieder, das war letzte Woche auch so, in der Welt des kleinen Mannes. Ne? So Leute, die hörten Jesus dazu. Solche Leute, denen sowas passieren könnte. Leute wie du und ich. Die von sowas, vielleicht hast du auch so und sowas schon mal geträumt. So. Die zweite Geschichte jetzt, die ist aus einer ganz anderen Welt. So einer stand wohl kaum unter den Hörern. Ja, das ist die Welt der Kaufleute, und zwar nicht irgendwelcher Kaufleute, sondern Perlenhändler. Steht auch nicht da, da steht einfach nur Kaufmann. Aber jemand, der mit Perlen handelt und eine wertvolle Perle erkennt, ist ein Fachmann, ein Perlenhändler. So, das war nicht die Welt der Leute damals. Die kannten wahrscheinlich niemanden. Hier sitzt hier jemand, der mit Edelsteinen handelt. Wahrscheinlich nicht. Wenn doch, herzlich willkommen in der City Church. Wir können da nachher mal reden. Aber so, ja, Jesus erzählt also von einer Schicht von Leuten, die mit den Hörern wenig gemeinsam hatten wahrscheinlich. Der handelt mit Schmuck beziehungsweise mit dem Rohstoff dafür, Perlen. Perlen damals schon wertvoll oder angeblich noch wertvoller gehandelt als heute. Die wertvollste Perle, das ist allerdings eine aus der eher heutigen Zeit, also Napoleon hat sie seiner Frau geschenkt, die ist 2005 für 2,1 Millionen verkauft worden. Also das ist ja schon auch was. Ich denke, dass Edelsteine heute noch höher gehandelt werden, weiß ich nicht genau. Damals irgendwie, jedenfalls eher tendenziell noch wertvoller eine Perle, denn du konntest sie nicht so züchten wie heute, obwohl ich irgendwo gelesen habe, dass irgendein Volk das auch schon tat, Perlen züchten. Ja. Aber Perlen kannst du ja heute auch relativ günstig herstellen. So, jetzt, wenn du dann so eine Perle hattest, dann hing der Wert, oder hängt heute noch, ne, irgendwie logischerweise von der Form ab, der Größe, dem Glanz, irgendwie Lüster heißt das, und noch ein paar Sachen, so, die eine Perle jetzt irgendwie wert, so groß ist wahrscheinlich selten. Ich weiß nicht, ob es so große Perlen gab, aber ich dachte, dass ihr die wenigstens sehen könnt, halbwegs. Außerdem habe ich keine kleinere gefunden. Das ist nur eine Murmel. Jedenfalls, du musst was verstehen davon, um den Wert einer Perle abschätzen zu können. Und damit und mit Perlen überhaupt Cash zu machen. Ne? Du musst auch Kapital haben, um mit Perlen handeln zu können. Kurz, ein Perlenkaufmann, das ist nicht so ein einfacher Krämer, sondern ein Edelunternehmer. Und wahrscheinlich hatte der Sicherheitskräfte dabei, wenn der unterwegs war auf diesen Straßen, diesen Handelsrouten damals, auf den Basaren und so. Der Typ reist also um die Welt, durch die Welt, und eines Tages findet er auf so einem Basar eine Perle, wo er merkt, mit einem Schlag, oder vielleicht hat er 2 Minuten hingeguckt und dann dachte, ey, ich habe hier was in Händen, das ist way more, ja, viel, viel, viel mehr, als was ich jemals in der Hand hatte. Diese Perle, die gibt es hier auf diesem Basar sonst nicht mehr, und von denen gibt es vielleicht in der Welt kaum noch vergleichbare. Diese Perle muss ich haben. Das ist nicht, als Perlenhändler findet man sowas schon ab und zu mal, sondern das ist der Glücksfall im Leben eines Perlenhändlers. Da würden mich die Kollegen drum beneiden, das nur zu sehen. So. Und er macht dann dasselbe wie dieser Kleinbauer hier. Alles verkaufen, was bei ihm ein Vermögen ausmachte. Und das braucht er auch, um diese Perle zu erstehen. So, der zittert vor Aufregung, als er diese Transaktion dann irgendwie tätigt. Ja? Wahnsinn, Wahnsinn, ich habe sie, obwohl er alles verkauft hat. So, das sind die beiden Geschichten. Vielleicht geht es euch wie mir, ich will euch ja jetzt nicht gedanklich leiten, wenn es für dich anders ist, ist gut, aber vielleicht geht es dir wie mir. Mir ist die Geschichte irgendwie näher als die, weiß nicht. Außer irgendwie dem Edelsteinlieferanten, der hier sitzt. Ja, aber sonst... Irgendwie bei der ersten denke ich, ja, das hätte ich auch so gemacht. Ja, Verstehe ich gut. Beim zweiten denke ich, boah, so eine Perle, ich weiß nicht, jo, kannst du das abschätzen? Nachher ist die doch nicht so viel. So ein Schatz, ne? Ist immer noch ein Schatz. Hat man das Kind von geträumt. Machst die Truhe auf, kannst du ja gleich sehen. Boah, Gold, Silber, was das? Also da. Ich habe mich kurz gefragt, warum nimmt er nicht einfach eine Münze davon, kauft den Acker? Aber gut, das wäre jetzt nicht erlaubt. So, das gehört ihm ja noch gar nicht. Das ist schon ehrlich irgendwie. Aber jedenfalls, wenn ich so einen Schatz finden würde, klar verkloppe ich mein Haus, alles, was ich habe, weil das kann ich ja ganz leicht ausrechnen, dass sich das lohnt. Bei der Perle, so eine Kugel irgendwie, in meinem Kopf, ich habe die Geschichte schon als Kind dann irgendwie gehört, ne? Irgendwie tat er mir immer leid. Ich dachte, der Mann hat jetzt nichts mehr. Er sitzt da irgendwie verarmt, irgendwie in seiner Ecke unter der Brücke und hat diese Perle so. Und ja, also gut. So, jetzt ist aber, das ist ein Unterschied zwischen den beiden Geschichten. Aber es ist ganz wichtig, Jesus möchte nur eins damit sagen. Also die Gleichnisse wollen dasselbe sagen. Beide, auch wenn uns das nicht so nahe ist vielleicht, beide verkaufen alles, um das viel Wertvollere zu bekommen. Und das ist was sie unbedingt wollen, ja. Zu Recht unbedingt wollen, der Fund ihres Lebens. So, es gibt jetzt noch einen Unterschied zwischen den beiden. Der erste sucht ja überhaupt nicht, der stolpert darüber. Der zweite sucht nach Perlen. Man könnte auch da sagen, ja, da ist ein Unterschied, ne, zwischen den beiden Gleichnissen. Wieder wichtig, das Gemeinsame ist das, was Jesus sagen will. Beide rechnen mit sowas nicht. Klar sucht der eine. Gott findet man auch manchmal, indem man sucht und mancher fällt nur drüber. Aber da, wo er die Perle findet, ist es für ihn genauso ein Glücksgriff wie das da drüben. So eine unerwartet, so was dich aus dem Häuschen bringt. Beide tun was Radikales, was ihr Leben völlig verändert. Bei beiden ist das Radikale aber logisch. Würde jeder so machen. Beide müssen das quasi tun. Es wäre total dumm, wenn sie es nicht täten. So, ein wichtiges Detail noch. Und jetzt komme ich zu dem, was ich letztes Mal Tendenz genannt habe. Hier gibt es auch wieder eine Tendenz. Beim ersten wird die Tendenz sogar ausdrücklich gesagt. Beim zweiten dann nicht mehr. Aber wieder, der Hörer stellt sich den zweiten genauso vor wie den ersten. Und zwar meine ich die Reaktion, ja, das Emotionale hier. Beide sind erfüllt von euphorischer Freude. Ja, der ist nicht irgendwie traurig weggegangen, hat diese Perle gekauft. Obwohl es bei ihm nicht steht. Ja. Im Griechischen steht da, in seiner Freude geht er hin und kauft den Acker. Also, die beiden zögern nicht. Die wägen nicht ab und kalkulieren, so wie Jesus das letztes Mal betont hat, sondern das Kalkulieren erübrigt sich. Also, wenn du so eine Chance hast, das tust du. Du verkaufst deine Schwiegermutter dafür. Du machst das voller Begeisterung. Ja? Nachts liegen die beide wach, ja, und hoffen, dass nächsten Tag der Schatz noch da ist und die Perle, oder haben sie vielleicht auch irgendwie für gesorgt, ja? Diese Perle, so, die muss ich haben. Also, die verlieren nicht alles, was sie haben, obwohl das auch stimmt. Sie gewinnen, was sie noch nie hatten. Darauf liegt der das ist die Tendenz, diese Freude, diese Begeisterung darüber. So, nach außen hat das vielleicht beides verrückt ausgesehen, ne? Wer den Kleinbauern da beobachtet, verkauft alles für den Acker, ob das ein gelungenes Geschäft ist, na gut, ne? So, aber er weiß, morgen bin ich reich. So. Gut, das ist die Tendenz der Story, dass sie das, was sie tun, voller Freude tun. Und die ist sehr wichtig. Nie war etwas leichter. Diese Entscheidung ist krass, sie verändert ihr Leben, aber nie war eine Entscheidung leichter. Nie war etwas sinnvoller. So, die Message jetzt, die wir dann irgendwie auf unser Leben übertragen. Für den Glücksfall des Lebens gibst du ohne Zögern alles. Für den Glücksfall des Lebens gibst du ohne Zögern alles. Und Jesus sagt, so ist das mit dem Himmelreich. Jetzt kommt die Übertragung. So ist das mit dem Himmelreich. So kennt Jesus Gott. Wenn du den findest quasi, dann findest du unermesslichen Reichtum, Leute. Der darf kosten, was er will. So. Der wiegt das zigfach auf. Vielleicht merkt ihr den Zusammenhang und den Unterschied zum letzten Mal. Der Zusammenhang ist wieder, geben Leute alles auf. Ne? Also zahlen einen hohen Preis. Der Unterschied, letztes Mal betont Jesus, ey, überleg dir das gut. Also jedenfalls, wenn du nicht weißt, was du da tust, dann lass es lieber sein, das kostet nämlich alles. Wenn du glaubst, das wäre billig, so, dann lass es lieber sein. Aber diesmal betont er, wenn du Gott findest, dann musst du gar nicht lange überlegen. Das ist so überwältigend gut. Das ist so ein Glücksfall. Dafür gibst du alles. Und zwar begeistert. Voller Freude. Vielleicht fragst du dich manchmal, oder fragst du dich manchmal, ob Jesus Gott irgendwie ein bisschen anders kannte als wir? Ob Jesus Gott irgendwie ein bisschen anders kannte als manche von uns? Weiß ich nicht. Ich will dich ja nicht, weiß nicht, was du über Gott denkst. Aber ich frage mich jetzt manchmal, ob Jesu Art zu glauben, das, was für ihn Glauben bedeutete, irgendwie nochmal anders ist, als es, was mir uns bedeutet. Irgendwie befreiender, überwältigender, beglückender. Ja? Die Übertragung von diesem Gedächtnis, der erste Satz ist Gott, so hat Jesus gedacht, Gott ist das größte Glück. Das größte Glück, was du finden kannst. Das ist wie ein Schatz, das übertrifft deine kühnsten Träume. Das ist Gott finden, ist schon was Alltägliches, wie hier pflügen oder wie hier Perlen suchen, so. Aber mitten in dem Alltäglichen passiert was völlig Unalltägliches. Unverhofftes Glück, überraschender Gewinn. So ist das, wenn das Reich Gottes kommt oder wenn man Gott findet, was eigentlich die gleichen Dinge sind. Der größte Moment deines Lebens. Danach ist nichts mehr, wie es war. Und zwar, weil es ein Glück ist. Ein Glück. So dachte Jesus über Gott. Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir Gott denken, ob dann gleich immer so unser Herz, boah, das ist wie damals der Schatz, also wie ich Gott gefunden, so. Jesus ging es irgendwie so. Und die Leute spürten das. Irgendwie, der kennt Gott anders, besser als wir. Ja, und das zog Leute an. So. Für den ist Glaube keine Last, obwohl er ganz schön schweres Leben lebt. Jesus, ne, da hat er nicht leicht irgendwie. Aber das ist für Glaube, ist für den keine Last. Gott ist für ihn keine Aufgabe, sondern obwohl er alles aufgibt, hingibt, sich selbst so. Aber Gott ist nicht eine Aufgabe, die man erledigen muss oder das Himmelreich oder so. Glaube ist keine religiöse Disziplin, obwohl der Mann, so hat man den Eindruck, schon ziemlich diszipliniert lebte. Aber das sind nicht die Dinge, die ihm einfallen, sondern Schatz, Perle. So, der Mann ist begeistert von Gott, er hat null Angst vor ihm, er liebt ihn über alles. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der auf einem Acker einen Schatz fand und als er ihn gerade wieder versteckte, vom Besitzer erwischt wurde, dem der Schatz und der Acker gehörte. Mit schlechtem Gewissen beichtete er ihm sein Vorhaben und war heilfroh, dass der Besitzer doch ganz nett war und ihm großzügig vergab. Der Mann verkaufte alles, was er hatte, schenkte es dem Besitzer und arbeitete sein Leben lang doch irgendwie dankbar für diesen Besitzer. Den Schatz bekam er nie wieder zu Gesicht. Manchmal leben wir, als hätte Jesus das Gleichnis so erzählt. So, Gott, ja, schon, also ich bin da sehr dankbar. Also, Gnade für den reuigen Sünder quasi, ja, nicht Hauptgewinn. Erwischt auf dem Territorium Gottes, ja, plötzlich begegnet der Gott, er ist hier der Chef, er bestraft mich nicht. Yeah. So, voller Hoffnung, dass irgendwann sich das auch mal auszahlt. Schon, ja, aber bisher, manchmal denkst du, oh, eher nicht so jetzt. Also, so ein Glaube macht ein bisschen frei und ein bisschen engt er ein. So. Kostet ja doch viel. Ne? So ein Glaube hat seinen Preis, macht aber nur ein bisschen zufrieden. Manchmal ein bisschen fröhlicher, manchmal auch nicht so. Gott scheint nicht so großzügig, deswegen sind wir es dann auch. Fällt es uns auch schwer, großzügig zu sein. Gott scheint auch nicht so gelassen. Deswegen sind wir auch nicht sehr gelassen. Irgendwie das Leben ist ernst, oder? Gott lacht auch nicht oft, deswegen lachen wir nicht zu viel. Leben irgendwie und Christsein vor allem ist ja auch kein Ponyhof. Also ich weiß nicht, ob das dein Bild von Gott ist. Wahrscheinlich ist das eine arge Karikatur. Aber manchmal denke ich, Jesus redete nochmal anders von Gott. So, Jesus sagt, Gott ist wie ein sagenhafter Schatz. Du wirst den nie wieder hergeben wollen. Und dir ist bewusst, was du da hast. Das macht dein Lebensglück aus. Ich glaube, dass Gott ganz schön anders ist, als viele Christen meinen. So. Und du könntest heute versuchen, dich ein bisschen von dieser Begeisterung Jesu anstecken zu lassen. Das ist ja nicht so leicht, man kann ja nicht einfach mal begeistert sein, ne? Aber vielleicht zündet das etwas in dir, wenn du siehst, wie Jesus von Gott redet. So. Die unter euch also, die Gott schon mal getroffen haben oder ihn immer wieder treffen, ihr könnt auch mal einfach überlegen, was ist es eigentlich, was Gott für dich so wertvoll macht? Ja, wenn das das Himmelreich ist oder Gott oder so, was ist da drin jetzt für dich? So, es ist für uns alle dasselbe drin, ne? Aber uns sind wahrscheinlich unterschiedliche Dinge wichtig. Was ist das, was du fandest, als du Gott fandest? So, was ist das, das so atemberaubend Schöne an Gott für dich? Vielleicht ist das etwas, was heute das ist, was du mitnimmst. Ja. Und die unter euch, die ihn noch suchen, oder die ihn überhaupt nicht suchen, so, auch nicht, oder die ihn verloren haben irgendwie über die letzten Jahre oder fast verloren oder so. Für die ist das Zweite, was auch in dieser Message steckt, ne? Gott kann man nur finden. Das ist ein bisschen entlastend und ein bisschen auch verunsichernd und spannend. Man kann ihn nur finden. Also, was ich damit sagen will, der ist verborgen. Der liegt nicht offensichtlich rum. Also, ein Schatz liegt offensichtlich nicht offensichtlich rum. Ne? Hier ist eigentlich Acker. Siehst du nichts? So. Das Himmelreich, manchmal denkst du das ja vielleicht, das Himmelreich, ich seh das nicht, seh nichts um mich rum. Das ist wie bei einem Acker, das Glück darunter siehst du nicht. Du kannst da Jahre daneben schuften. Ja, wusstest nichts, dass das da ist. Oder dieser Bazar, ja, du hast tausende von Möglichkeiten, schon tolle Dinge, die du da siehst, kaufen kannst, wertvolle Dinge. Du hast keine Ahnung, was da für ein Schatz in direkter Nähe einfach so zwischen den anderen Perlen rumliegt. So. Der alles übersteigt, was du glaubst, auf diesem Basar zu finden. Also, übersieht man leicht. Vielleicht ist man schon weitergezogen. Nächster Basar. Gott muss man erstmal finden. Es passiert aber, dass man ihn findet. Und dann, wenn es passiert, ist es egal, ob du ihn gesucht hast oder nicht. Ob du bisher gedacht hast, brauche ich ihn jetzt suchen, gibt's nicht. So. Wenn du ihn findest, ist das egal. Ist das zweitrangig. Also, ich meine das ein bisschen ernst, ne? Also ich will nicht sagen, den muss man suchen. Eigentlich meine ich, dass ich weiß, wo man ihn findet und du müsstest mich jetzt nur fragen, dann könnten wir dir zeigen, wo er ist. Sondern ich meine tatsächlich, dass Gott, Menschen haben Gott gefunden, aber der Nächste wird ihn vielleicht anders finden. Das kann man nicht irgendwie so machen oder herbeipredigen oder so. Das sieht für jeden ein bisschen anders aus. Wenn du allerdings meinst, dass Jesus jemand ist, der Gott gefunden haben könnte, und wenn du ahnst, dass seine Geschichten, diese zum Beispiel und andere, in die richtige Richtung weisen, dann wäre mein Tipp der, such in seiner Nähe. Such da, wo Jesus suchte oder war oder ist. Und wie gesagt, dieser Jesus sagte, das Himmelreich, Gottes Präsenz, die kommt da, wo ich bin, da ist die. So. Mit mir kommt sie. Viele haben diesen Schatz oder diese Perle sozusagen auf diese Weise gefunden. Sie haben angefangen zu glauben, dass Gott so sein könnte, wie Jesus ist. Und wenn das wahr wäre, das wäre ja sagenhaft. Wenn Gott ist, wie Jesus ist. So, das hast du aber alles, wie gesagt, vielleicht schon 10-mal gehört. Ja, deswegen findest du ihn jetzt nicht gleich. Auch Gott in Jesus zu finden, das kann man nicht irgendwie machen oder darüber diskutieren. Kann man schon, das ist dann das Suchen. Ne? Ich diskutiere, ob und so. Aber du kannst nicht irgendwann mal entscheiden, okay, dann glaube ich das jetzt. Sondern das muss schon irgendwann mal Klonk machen. An einer Stelle, über die du vielleicht schon oft drüber gegangen bist. Oder diese Perle muss dir mal plötzlich in die Augen fallen. Denkst, ich habe schon so oft hingeguckt. Hier, die ist ja so, ne? Ich weiß nicht, was das in deinem Leben dann sein kann oder sein wird. Sieht bei jedem anders aus. Das ist also irgendwie auch okay, wenn du findest, Gott ist irgendwie verborgen. Ist er tatsächlich so. Aber dieser Schatz ist da. Diese Perle ist da. Und du kannst sie finden. So, zum Schluss, letzter Punkt. Gott gibt es nicht zusätzlich. Jetzt kommt wieder das, was mit dem Gleichnis vom letzten Mal zusammenhängt. Die beiden, die verkaufen alles. Ne? Also der Wert des Gefundenen, der ist gigantisch, aber dran kommen ist auch teuer. So ist das auch mit Gott. Warum? Weil er seinen Stolz hat und weil er sich nicht so billig finden lassen? Nee, weil er Gott ist. Also wenn Gott Gott ist und du ihn findest, so überraschend, ja? Übrigens, das ist nicht unbedingt immer sowas. Es kann auch schon auch prozesshaft sein. Aber wenn du ihn dann findest, dann wird er in deinem Leben das Wichtigste sein, einfach weil er Gott ist. Wenn er das nicht das Wichtigste ist, dann ist er nicht Gott. Oder ist er jedenfalls für dich nicht Gott irgendwie. Wenn du Gott findest, wirst du merken, den kann ich nicht zusätzlich kriegen. Die eine Sache, die noch gefehlt hat. Nett, dass ich das jetzt auch noch. Sondern du bekommst Gott nicht zusätzlich zum eigenen Eigentlichen, weil er das Eigentliche ist. So. Es wird alles, wird nichts mehr wichtiger sein als das dann. Und sonst ist er nicht zu haben. Also wenn er nicht das Wichtigste ist, ist er nicht zu haben. So, das ist, wie gesagt, der Zusammenhang zur Message letztes Mal, wo Jesus sagt, ja, überleg dir das. Also, das hat seinen Preis. Nur der Ton ist hier ein anderer. Hier sagen Leute begeistert, ja, egal. Dieser Fund, Wahnsinn. So. Du wirst, wenn du Gott gefunden hast, nicht zögern. Und dann verliert tatsächlich anderes seine Bedeutung. Ja? Der Schatz, die Perle haben so eine Anziehungskraft, dann verliert für dich Besitz an Bedeutung. Das heißt nicht, dass du dann verarmst. Das ist nicht mehr so wichtig. Besitz, ja, habe ich nicht, kann ich auch mit großzügig mit umgehen. Das ist nicht mehr das Wichtige. Oder Sorgen verlieren Bedeutung. Sie sind nicht einfach weg. Aber sie wiegen nicht mehr auf das, was du da gefunden hast. Sogar der Tod verliert an Bedeutung. Er ist immer noch der Tod, er tut immer noch weh. Aber das hier wiegt das, habe ich gerade das Leben gefunden. So. Also wenn einer Gott findet, wow. Ich liebe viele Dinge in meinem Leben, wenn es gut wird, bin ich auch in der Lage, sie zu genießen. Aber Gott spielt in einer anderen Liga. Wenn es den nicht gäbe, würde ich dann, könnte ich ohne Gott nicht leben? Ja, das stimmt nicht. So, ich verliere dann nicht alles, wenn ich Gott verliere, aber ich verliere das, was so viel wichtiger ist als die anderen Dinge. Spielt in einer ganz anderen Liga auch als die Menschen, die ich kenne oder die Dinge, die ich habe oder so. Also man muss, um das zu beschreiben, was Gott ist in einem Leben von jemandem, der diesen Schatz gefunden hat, muss man in die ganz großen Begriffe ziehen. Sowas wie, die Begriffe sind so groß, dass sie abstrakt wirken, aber Glaube, Liebe, Hoffnung, ne, diese drei. So. Du findest da etwas, was das andere weit übersteigt. Und wenn du ein Wort auswählen müsstest, was dir der größte Schatz an Gott ist, habe ich ja eben schon mal gefragt, ne? Was wäre das? Was wäre das? Oder wenn du ein Wort wählen müsstest, was im Moment gerade beschreibt, ja, was Gott für dich ist. Das ist vielleicht nicht das allergrößte Wort, aber das ist im Moment gerade für dich wichtig. So. Was wäre das? Wäre vielleicht weniger Prüfungsangst, weil ich weiß, da ist noch jemand, der ist mir noch wichtiger als diese Prüfung. Oder vielleicht wäre das denn, vielleicht verbindest du den Namen eines Menschen damit. Vielleicht denkst du, dieser Mensch, das hat im Moment für mich so viel mit Gott zu tun. Empfinde ich gerade als das großartigste Geschenk von Gott oder was auch immer. Oder vielleicht verbindest du damit einen Zukunftstraum irgendwie. Hast du auch Lust, dir zu überlegen, einen Vergleich. Gott ist für mich wie. Das Wort hier aus meiner Welt beschreibt am besten, dass Gott für mich ein Schatz ist. Also Schatz und Perle wäre so ein Wort, aber vielleicht ist noch was anderes. Was an Gott lässt dich wow sagen? Wir feiern jetzt Abendmahl zusammen. Und dieses Wort, was dir bei Gott durch den Kopf geht, das kannst du mal in dieses Abendmahl mitnehmen. Wir feiern heute Abendmahl ziemlich sehr informell. Ja? Also ohne feierliche Worte. Sondern lockerer. Das mag für den einen oder anderen so sein, als ob da was fehlt, aber Gott fehlt nicht heute, Brot und Traubensaft fehlt auch nicht und wir fehlen auch nicht. Also es ist alles da, was man für Abendmahl braucht. Aber das Ritual, das nehmen wir mal weg heute. Weil Jesus das auch oft so gemacht hat, ne? Zu sagen, Leute, Gott ist so anders. Das Ritual ist gut, aber manchmal seht ihr dahinter Gott nicht mehr. Der ist so anders als eure Vorstellung, eure Tradition, so wertvoll die auch sind. So. Also es läuft heute das Abend mal so. Die Band spielt 4 Lieder und ihr könnt irgendwann während dieser Zeit, das Licht wird noch gleich heller und so, dann findet ihr den Weg, zu einem dieser 4 Tische gehen. Hier unten sind 2, da oben sind 2. Und es gibt 2 Möglichkeiten. Du kannst da einfach für dich hingehen, nimmst dir so einen Becher, nimmst dir so ein Brot und setzt dich wieder an deinen Platz und machst das einfach still für dich. So. Einziges, während du das tust, danke mal Gott für dieses Wort, diese Sache, diesen Vergleich. Sag ihm mal, was er für dich ist. Was ist das, was für dich dieses Wertvolle an Gott ist? Sag ihm mal das. Oder, und ich fände schön, wenn das viele von euch machen, bleib mal an den Tischen stehen, bis da 4, 5 Leute da sind. Also 10 ist zu viel, aber ein paar Leute da sind und sagt euch mal gegenseitig dieses Wort. Also da müsst ihr dann ein bisschen, das müsst ihr ein bisschen improvisieren. Ja, einer sagt, fragt einfach, Gott ist für mich wie? Oder wenn ich an Gott denke, dann. Und dann sagt jeder das. Also nicht Sätze, maximal ein Satz, lieber nur ein Wort. Warum? Weil du machst es dir selber gegenwärtig, was das ist. Und das bereichert uns, wenn man sieht, was die anderen in Gott sehen. So, da nimmt man irgendwie selbst auch was von mit. So, dann gibt ihr einfach das Brot rum, den Saft. Also ganz informell. So, ihr dürft es auch dann mit zum Platz nehmen, wenn ihr das wollt oder so. Okay. Das einzig Wichtige, und dann bin ich fertig, wenn ihr wieder das Abendmahl so informell feiert, seid trotzdem ehrlich. Also ich meine nicht bei dem, was ihr da sagt, sondern ob ihr teilnehmt. Also, tu nicht nur so, als ob dir Gott ganz viel bedeutet. Und du denkst, ja, ich will ja auch irgendwie hier mitmachen. Sondern dann bleib lieber sitzen. Jeder hier ist eingeladen, ja, es fährt auch kein Blitz vom Himmel oder sowas. Jeder ist eingeladen, aber entscheide für dich, ob das ehrlich ist, passt, echt ist für dich. Es gibt manchmal auch andere Gründe, wo man sagt, das ist jetzt im Moment überhaupt nicht für mich dran. Kannst du einfach sitzen bleiben.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.